Wie gut kennst du dich mit Krieg und Kriegsführung aus? Vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, denn vielen, vielen Jahren in Europa genießen wir schon, dem Herrn sei Dank, Frieden. Aber vor einigen Jahren hat das Canadian Army Journal mal eine Studie gemacht und geschaut, wie viele Jahre es weltweit Frieden gab. Und sie sind zurückgegangen bis in das Jahr 3600 vor Christus. Das heißt, in den letzten 5600 Jahren haben sie geschaut, wie viele Jahre es Frieden gab. Was schätzt ihr? Waren es 2000, 1000 Jahre vielleicht? Es waren 292 Jahre in den letzten 5600 Jahren, in denen es auf der Welt keinen Krieg gab. Es gab insgesamt 14.531 Kriege. In diesen Kriegen wurden 3.640.000.000 Menschen getötet, sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Und der Wert des Schadens, der durch diese Kriege angerichtet wurde, war so groß, dass man um die Welt einen Gürtel spannen könnte, der aus Gold wäre, 10 Meter dick und 158 Kilometer breit. Und wie gesagt, in Europa sind wir wirklich sehr dankbar, dass wir schon so lange Frieden haben dürfen. Und sowohl Krieg eine so schlimme Realität ist, der wir uns konfrontiert sehen, auch heute noch, ist dahinter aber auch eine geistliche Realität. Denn auch die Bibel benutzt an sehr vielen Stellen, auch im Neuen Testament, Kriegsrhetorik. Wir denken zum Beispiel an die Waffenrüstung Gottes, die Paulus aufführt im Epheserbrief im 6. Kapitel. Und auch im 8. Kapitel vom Römerbrief spricht Paulus davon, dass wir die Taten unseres Leibes töten sollen. Und die Frage stellt sich aber in einem Krieg, gegen was kämpfen wir denn? Gegen was sollen wir denn ankämpfen? Und im Hebräer 12, Vers 4 sagt es das ganz deutlich. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und im 6. Kapitel im Epheserbrief sagt Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und die Frage an uns, sind wir bereit? Sind wir gerüstet? Verstehen wir, in welchem Kampf wir uns befinden und nehmen wir diesen Kampf tagtäglich auf? Lass uns zusammen aufschlagen, in den ersten Johannesbrief hineingucken, wo wir uns heute den letzten Abschnitt anschauen wollen, den wir in dem ersten Johannesbrief haben. Und sein letzter Abschnitt in einem Brief ist immer etwas Besonderes. Sind immer die letzten Abschnitte, die letzten Sätze, die ein Autor nutzt, um nochmal das ganz Wichtige uns mitzugeben. Und ihr seht, der Titel heute sind die letzten Anweisungen für deinen geistlichen Kampf. Und wir erinnern uns, dass Johannes auch diesen Brief geschrieben hat, um für die Wahrheit zu kämpfen. Denn er hat gegen die Gnostiker geschrieben, beziehungsweise diese Irrlehre, dass nur das Geistliche gut wäre und das Fleischliche oder Materielle alles böse ist und dass Jesus gar nicht wirklich echt ein Mensch war, sondern dass er bloß so aussah wie ein Mensch. Und er hat diesen Brief geschrieben als Augenzeuge dessen, was mit Jesus Christus passiert ist. Und er hat geschrieben, um uns Gewissheit zu geben. Das haben wir, wenn wir kurz schauen, im 5. Kapitel war die letzte Predigt, der letzte Vers aus dieser Predigt war, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst oder Gewissheit habt, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wir haben so viele Bestandteile gesehen, oder? Die Serie hieß Merkmale eines Christen. Und was haben wir alles gesehen? Ein Christ, ein Nachfolger Jesu, er wandelt in der Buße, er ist gehorsam, er zeigt Liebe, er liebt Gott und er liebt nicht die Welt oder die Dinge, die in der Welt sind. Er bekennt Jesus als den einen wahren Retter. Und er strebt nach Gerechtigkeit, er hält sich von der Sünde fern, er liebt seine Brüder, er ist freimütig im Gebet und er ist furchtlos, wenn er an den Tag denkt, an dem Jesus wiederkommt, weil das nicht ein Tag der Furcht ist, sondern ein Tag der Freude. Und wir haben durch diese Abschnitte durchgepredigt und ich hoffe, dass viele von euch sich in ihrem Glauben bestätigt und gewiss sehen. Und einige, die schon länger im Glauben sind, haben auch viel mehr, worauf sie zurückblicken können, um diese Gewissheiten zu sehen. Von daher vielleicht hoffentlich auch eine Ermutigung für euch, dass ihr Gewissheit habt, in dem, dass ihr ewiges Leben habt. Denn auch das hat Johannes immer und immer und immer wieder wiederholt. Ja, es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie einen Euro mehr haben oder dass wir gesund sind, sondern es geht um das ewige Leben. Die Lebenserwartung in Deutschland ist so circa 80 Jahre und diese 80 Jahre sind so schnell vorbei. Und dann beginnt die Ewigkeit. Und dann kommen nochmal 80 Jahre. Und dann kommen nochmal 100 Jahre. Und dann kommen nochmal 1000 Jahre und 10.000 Jahre und 10 Billionen Jahre. Und Johannes schreibt hier, weil es um diese 10 Billionen Jahre geht, die auch irgendwann nur scheinen werden wie ein Tag. Deine Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod. Es geht um ewiges Leben oder ewiges Verderben. Und Johannes weiß das. Und in diesem Brief haben wir das so oft gesehen. Und jetzt kommen wir in diese letzten Anweisungen hier, die Johannes uns mitgibt in diesem Kampf. Und er schrieb diesen Brief eben um die Reinheit der Gemeinde, um die Reinheit der Lehre und um die Wahrheit über Christus zu verkündigen. Und dass wir gewiss sein können, dass wir wirklich ewiges Leben haben. Und so wie er kämpft dafür, sollten auch wir in unserem Leben dafür kämpfen. Und so gibt er uns heute drei Anweisungen mit, drei Hilfen, drei Wahrheiten, die wir verstehen müssen, um in diesem geistlichen Kampf zu bestehen und in diesem geistlichen Kampf auch siegreich zu sein. Denn wir erinnern uns, warum kam Jesus in diese Welt? Wenn ihr einen Grund nennen müsstet, warum Jesus in diese Welt kam, was würdet ihr sagen? Johannes hat gesagt im 1. Johannes 3, Vers 5, damit er die Sünden wegnimmt. Und in 3, Vers 8, die Werke des Teufels vernichtet. Auf Gottes Agenda steht ganz oben der Kampf gegen die Sünde. Ist das auch auf deiner Agenda in deinem Leben? Strebst du danach Tag für Tag das zu tun? Dieser Kampf gegen die Sünde war Gott so wichtig, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, um dafür zu sterben. Also was können wir heute verstehen? Wie können wir kämpfen? Und das wollen wir uns heute anschauen mit drei Anweisungen. Und da fangen wir an mit der ersten Anweisung: Rufe dir Verstärkung. Und wir schauen als erstes in die Verse 14 und 15 aus dem 5. Kapitel im 1. Johannesbrief. Ich lese aus der Elberfelder, da heißt es: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, das wir von ihm erbeten haben. Und wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass sie bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Also dieses Thema Bitten zieht sich hier auch durch die ersten vier Verse bis Vers 17. Aber wir schauen uns zunächst die Verse 14 und 15 genauer an. Also die erste Anweisung: Ruf dir Verstärkung. Und wie rufen wir Verstärkung? Durch Gebet. Und dieses Thema Gebet haben wir schon mal gesehen und ist auch ein deutliches Merkmal eines Christen. Es ist ein hingegebenes, kontinuierliches, immer wieder Streben zu unserem Vater hingehendes Gebet. Und dieses Gebet ist auch markiert und bezeichnet durch Freimut, dass wir einfach zu Gott gehen können. Und wir haben auch gesehen, wie das passiert. Das passiert ja nicht einfach so, denn wir selbst haben keinen Wert. Wir selbst haben keine Stellung, dass wir einfach zum Vater gehen könnten und irgendwelche Ansprüche stellen könnten. Aber weil wir in Jesus sind, weil wir in ihm vereint sind, wie es auch in Johannes 15 und 16 so oft betont wird, deswegen haben wir Anspruch. Deswegen dürfen wir mutig auch zu ihm gehen. Aber lasst uns jetzt nochmal hier gucken, was Johannes jetzt in diesem Text und in dieser Stelle genau meint. Und er sagt: Und dies ist die Zuversicht oder die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben. Und verkennt hier nicht die Größe dessen, was er hier sagt. Es ist nicht, dass wir als Christen einfach nur, wenn wir ewiges Leben haben, schauen könnten, dass der Herr uns vielleicht erhört und dass wir, wenn wir ganz oft beten, vielleicht eins davon durchkommt. Er sagt, wir haben Zuversicht, dass wir zu ihm gehen können. Und nicht nur, dass wir zu ihm gehen können, sondern wir haben Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Gott hört unsere Gebete. Und es ist nicht nur, dass er sie hört, dass er sie akustisch wahrnimmt, ja, sondern dass er auch auf sie antwortet und dass er auch auf diese Gebete reagiert. Ja, das müssen wir verstehen und auch davon ermutigt sein, dass wenn wir ewiges Leben haben und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass Dinge passieren, wenn wir beten. Da ist natürlich die große Preisfrage: Hört er denn jedes Gebet? Ja, alles, was wir wollen, Herr, gib mir, keine Ahnung, neues, schönes Auto oder ein großes Haus oder Gesundheit. Wird er jedes Gebet immer hören und erfüllen? Und Johannes antizipiert das so ein bisschen und schreibt danach weiter oder stellt eine Bedingung hinten an. Ja, das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und das, dieser Satz bringt manchmal vielleicht so ein bisschen Fragen in uns auf. Warum sollen wir denn überhaupt beten, wenn alles, was passiert, sowieso Gottes Wille ist? Ja, wenn wir alles, was wir nur beten sollen, nach Gottes Willen ist, bringt es doch gar nichts zu beten, wenn Gott eh macht, was er will. Ja, und eine ähnliche Frage oder eine ähnliche Beziehung haben wir auch in der Frage, wie rettet Gott? Ja, sind wir diejenigen, die Buße tun und letztendlich dann gerettet werden dadurch? Oder ist es der Herr, der uns rettet durch seinen neuen Geist? Und diese Symbiose und diese Spannung haben wir in einer ähnlichen Art und Weise auch im Gebet. Und um eins klar festzustellen, ja, Gottes Ratschluss kommt zusammen. Ich lese kurz vor aus Jesaja 46, Vers 10. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Punkt. Daran kommt nichts vorbei. Alles, was passiert, passiert, weil Gott es möchte. Und dennoch agiert und reagiert Gott auf unsere Gebete. Wir denken an die Apostelgeschichte. Petrus saß im Gefängnis. Die Gemeinde war traurig darüber, dass der Leiter oder einer der größten Leiter der Gemeinde im Gefängnis war. Was tun sie? Sie beten. Und als Antwort auf dieses Gebet schickt Gott einen Engel und führt Petrus auf wunderbare Art und Weise aus diesem Gefängnis heraus. Wir müssen verstehen, dass auch unsere Gebete Teil des Ratschlusses Gottes sind. Und wir können nicht immer diese hochtheologische Sicht uns einnehmen und dann versuchen zu verstehen, wie das jetzt wirklich funktioniert mit der Souveränität und unserer Verantwortung. Aber Gott will und sagt, dass wir beten sollen und dass wir um Dinge bitten sollen. Und das Wunderbare ist, Gott hört uns auch, wenn wir um Dinge bitten, die nach seinem Willen sind. Das ist auch eine wunderbare Art und Möglichkeit, um Beziehungen auszudrücken, oder? Zu unserem Vater. Es ist nicht einfach, dass er alles da von oben runter regiert, sondern dass wir auch fürsprechen können, bitten können um Dinge und er diese auch erhört. Aber er sagt eben, dass wir nach seinem Willen bitten sollen. Und woher soll ich denn jetzt wissen, was sein Wille ist und was nicht sein Wille ist? Und also die Frage, wie können wir Gottes Willen erfahren? Und eine Art und Weise, die wir auch vermeintlich oder wahrscheinlich jeden Sonntag fast hier predigen, ist, dass wir Gott kennenlernen durch die Schrift. Er hat sich offenbart in so vielen Seiten in der Bibel. Im Alten Testament größtenteils durch Narrative, im Neuen Testament durch die Evangelien, durch seinen Sohn und auch durch theologische Schriften wie Briefe, wie zum Beispiel der erste Johannesbrief. Und so können wir sehen, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Wir sehen im Alten Testament Dinge, die uns manchmal verwundern, wo wir uns Fragen stellen, warum Gott das macht. Und aber wenn wir die Antwort finden, verstehen wir auch, warum das so ist und was Gott wichtig ist. Es gibt aber auch direkte Stellen. 1. Thessalonicher 4 zum Beispiel sagt ganz klar, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Also können wir Gebete wie, Herr, schenk mir Zorn, den ich ausschütten kann gegen meine Kollegen, oder Herr, schenk mir Ungeduld, die müssen wir vielleicht nicht beten, weil hier ganz klar steht, Gott will unsere Heiligung. Das heißt, diese Gebete werden nicht angenommen werden oder werden nicht gehört werden. Anderes Beispiel ist Römer 8, Vers 29. Da ist es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, wenn wir um irgendetwas bitten, was Jesus nicht gefällt, dann wird Gott das auch nicht erhören. Und so können wir Gott durch die Evangelien, durch die ganze Schrift kennenlernen. Wir können seinen Sohn sehen und so verstehen, was sein Wille ist und auch so anfangen, Gebete zu formulieren, die in seinem Willen gestrickt sind. Denn ganz wichtig, und das vielleicht auch nochmal betonen im Gebet, es geht nicht darum, unseren Willen Gott aufzudrücken. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche schönen Worte finden, dass wir irgendwie wunderbar irgendwas formulieren und beten, dass Gottes Wille sich verändert. Sondern Gebet dient auch dazu, dass wir unseren Willen Gottes Willen unterordnen. Und das allerbeste Beispiel dafür ist Jesus im Garten. Wir haben es vor ein paar Wochen gehört. Ja. Herr, bitte, wenn es irgendwie möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das ist auch Teil des Betens und des Gebetsprozesses, dass unser Wille sich dem Willen des Herrn anpasst. Ja, also wenn ich zum Beispiel bete, wie Herr, ruiniere meine Kollegen, weil die so gemein zu mir waren, oder schick mir mehr Geld, damit ich nicht mehr arbeiten muss, oder lass mich irgendwie Ausreden finden, nicht mehr zum Hauskreis zu gehen oder so. Das wird alles nicht passieren. Das sind nicht Gebete, die Gott hört und er hört, denn wir sollen beten nach seinem Willen. Und die Frage, die wir uns da eben auch stellen müssen, ist, wollen wir überhaupt, dass Gottes Wille in unserem Leben zum Vorschein kommt? Wollen wir überhaupt, dass das, was die Schrift lehrt und sagt, ein Gott wohlgefälliger Lebensstil ist, wollen wir, dass das in unserem Leben passiert? Sind wir bereit, all das auf uns zu nehmen, was die Schrift auch von uns oder was Jesus auch von uns fordert, uns selbst aufzugeben und ihm zu folgen? Denn wenn wir überhaupt gar nicht wollen, dass sein Wille in unserem Leben passiert, dann bringt es auch fast wenig zu beten. Aber vielleicht gerade auch das dann zu tun, um unseren Willen in seinem anzupassen und auf seinen Willen auszurichten. Und dann sehen wir weiter in Vers 15, wenn wir jetzt also verstanden haben, dass wir Zuversicht haben können, wenn wir ewiges Leben haben und dass wir beten können und dass er uns hört, wenn wir Gebete auch beten, die nach seinem Willen sind, dann passiert Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, also es ist nicht nur ein vielleicht, sondern es ist ein wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Vielleicht ein bisschen merkwürdiger und holpriger Satz. Aber wir wissen, dass wir dann das Erbetene schon haben. Darüber können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen nachdenken. Das ist so ein bisschen so ein unglaublicher Satz, den Johannes hier einfach mal lässt. Wenn wir also nach seinem Willen bitten, dann können wir im nächsten Satz schon sagen, danke Herr, dass du es mir gegeben hast. Auch wenn wir vielleicht die Erfüllung dessen noch gar nicht sehen. Ja, manchmal erfüllt sich ein Gebet direkt am nächsten Tag oder am Abend, wie zum Beispiel bei Petrus. Ja, die Gemeinde hat gebetet und am Abend, bumm, klopft er an der Tür. Aber manchmal ist es eben wie damals in der DDR, einen Trabi zu bestellen. Ja, der Antrag wird zwar genehmigt, aber es dauert dann 10 Jahre, bis der Trabi dann tatsächlich vor der Tür steht. Und so eine Gebete gibt es eben auch, dass wir manchmal beten, Gott hat dem Antrag schon stattgegeben, aber die Erfüllung dessen steht noch aus. Und so gibt es in der Schrift ungefähr 4 mögliche Arten und Weisen, wie Gott Gebete beantwortet. Manchmal ist es ein direktes Ja, ja, Petrus aus dem Gefängnis. Manchmal ist es auch ein Nein. Zum Beispiel Paulus wollte gerne nach Asien reisen auf seiner Missionsreise. Und Gott hat gesagt, nein, du sollst nicht nach Asien gehen, sondern du sollst übersetzen nach Mazedonien und nach Griechenland. Manchmal antwortet Gott auch mit einem Warten. Wenn, als zum Beispiel Maria und Martha zu Jesus geschickt haben und gesagt haben, komm her, heile unseren Lazarus, er ist noch am Leben, hat Jesus gesagt, ja, ich komme in 4 Tagen. Und so will Gott uns vielleicht auch anders Gebete beantworten. Und auch dieses anders sehen wir im 2. Korinther 12, wo Paulus diesen Dorn in seinem Fleisch beschreibt. Ein Engel, der ihn schlägt, damit er sich nicht überhebt. Und Paulus bittet oder sagt, um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und hat Gott das mit Ja, Nein, Warten beantwortet? Hat es mit anders beantwortet. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Veränderung. Also wenn wir beten, dann ist Gott auch nicht jemand, der schaut genau Wort für Wort, was wir gebetet haben und dann entweder ja, nein, sondern er ist ein liebender Vater, der auch weiß, was wir eigentlich wollen oder was wir brauchen und beantwortet unsere Gebete auf diese Art und Weise. Und so können wir zum Beispiel auch beten, wenn wir in schwierigen Situationen sind, in der Kindererziehung oder mit den Kollegen irgendwas Komisches oder mit einem Geschwistern oder sonst was. Wenn wir um Geistesgaben beten, wenn wir um Geduld bitten, wenn wir um Langmut bitten, um Dinge auszuhalten, dann schenkt Gott diese Dinge meistens ziemlich schnell. Und so können wir auch wissen, dass Gott uns diese Dinge beantwortet und auch schon dafür danken. Denn wenn wir bitten für Dinge, die uns Christus ähnlicher machen, dann werden diese Dinge auch passieren. Und auch in einigen Dingen, in einigen Aspekten wird es vielleicht auch dauern, bis sich die Heiligung deutlich bemerkbar macht in unserem Leben. Aber es wird kommen nach seiner Zeit. Und das führt doch auch zu einem unglaublich starken Gebetsleben, oder? Wir fangen nicht an, irgendwelche Wischiwaschi-Gebete irgendwie zu formulieren, sondern wir werden mutig Und wir werden eifrig, auch für große Dinge zu bitten und sofort auch zu danken für die Dinge, die wir erhalten haben. Und hier ist ein interessantes Beispiel von Luther. Luther hatte einen guten Freund und Helfer in dem Prozess der Reformation, der hieß Frederik Mekonius. Und Frederik Mekonius wurde im Jahr 1540 schwer krank. Und er schrieb in seinen letzten Momenten noch mit zitternden Händen einen Abschiedsbrief an Luther. Er drückte aus, wie sehr er ihn schätzte für das Werk, was sie beide zusammen hatten in der Reformation, und drückte seine Anerkennung aus. Luther erhielt den Brief und schickte prompt eine Antwort. Er sagte: Ich befehle dir im Namen Gottes zu leben, weil ich noch Bedarf an dir für die Arbeit der Reformation der Gemeinde habe. Fasse Mut, mein Friedrich. Der Herr wird nicht zugeben, dass ich, solange ich lebe, von deinem Abscheiden höre. Dafür bete ich, das ist mein Wille und möge mein Wille geschehen, weil nur die Ehre des Namens Gottes suche. Ja, also so ein bisschen typisch Luther. Ich würde diese Formulierung vielleicht auch nicht für jedes Gebet empfehlen und für uns auch schockierende Worte. Aber wisst ihr, was passiert ist? Mekonius erhält diesen Brief, kann kaum noch atmen. Er liest, oder den Brief wird ihm vorgelesen. Innerhalb von Tagen erholt er sich komplett, lebt noch 6 Jahre, arbeitet mit Luther zusammen in der Reformation, und 2 Monate vor seinem Tod stirbt Luther. Also ist all das auch noch in Erfüllung gegangen. Vielleicht ein extremes Beispiel. Aber das zeigt uns doch auch, wie mutig wir auch für Dinge beten sollen und einstehen sollen. Und Luther hat hier auf jeden Fall für ein großes Werk Gottes gebetet und hat Gott an seine Verheißung festgehalten, dass wenn sein Name geehrt wird und sein Wort hochgehalten wird, dass dann Dinge auch passieren. Und wie mutig und wie zuversichtlich bist du in deinen Gebeten? Ja, wenn du betest, wie bist du zögerlich? Bist du, schaust du oder überlegst du das oder hast du Sorgen? Aber wir dürfen wirklich, wenn die Ehre Gottes uns am Herzen liegt, wirklich mit Freimut und mit Eifer auch beten. Also wenn wir diese ersten beiden Verse hier nochmal sehen, sehen wir ein wunderbares Bild. Wenn wir das ewige Leben haben, wenn wir Teil dieser Gemeinschaft sind, dann haben wir Zuversicht, auch zu Gott zu gehen und mutige Gebete zu sprechen. Gebete, die nach seinem Willen sind. In den Gebeten auch zu versuchen, zu verstehen, was Gottes Wille ist, und für andere Dinge auch direkt dem Herrn danken zu können. Und deswegen ist diese erste Anweisung eben für uns auch so wichtig, denn es ist die Unterstützung für uns. In unserem Kampf gegen die Sünde brauchen wir diese Luftunterstützung. Ja, es ist quasi, das Gebet ist wie das Satellitentelefon von einem Soldaten, der quasi gerade durch den Dschungel marschiert und sagt, ich muss jetzt hier durch, und dann quasi Luftunterstützung holt und dann die Luftunterstützung den Weg ebnet, um weiter voranzugehen. Und jetzt geht Johannes noch einen Schritt weiter und er gibt ein bestimmtes Beispiel für diese Art von Gebeten in Verse 16 und 17. Lass uns die nochmal lesen. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Und wenn wir in diesen Text einsteigen, ist natürlich die allererste und größte Frage, was bitteschön ist denn die Sünde zum Tod? Und es ist ein bisschen ein komplexeres oder schwierigeres Thema, weil es eben nicht direkt erklärt wird. Und ich werde auch einige Aspekte ansprechen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Deswegen will ich mir Mühe geben, Zeit zu nehmen, um das ordentlich zu erklären. Wir sehen also hier einen Kontrast zwischen Sünde nicht zum Tod und Sünde zum Tod. Und es gibt unter den Kommentatoren 4 große Ansichten dessen, was denn diese Sünde zum Tod ist. Die eine Möglichkeit ist, dass sie aus der katholischen Lehre kommt, dass es eine dieser Todsünden ist. Ja, zum Beispiel ist ja Mord eine Todsünde. Und dass eben, wenn man Mord begeht, dass einem dann nicht mehr vergeben werden kann. Hier können wir aus der Schrift ein einfaches Gegenbeispiel nehmen. Wir können Paulus nehmen, der ein Mörder war, der viele Christen umgebracht war, als er noch Saulus hieß, und dann aber zu Paulus wurde. Christus hat ihm vergeben und er hat auch ewiges Leben erlangt. Eine andere Möglichkeit ist, und das korreliert so ein bisschen zusammen mit dem Hebräerbrief oder Ansichten aus dem Hebräerbrief, dass es darum geht, dass ein Gläubiger abfällt vom Glauben. Ja, ein Gläubiger war Teil der Gemeinschaft und ist dann abgefallen vom Glauben und kann dann nicht wieder erneuert werden zum Glauben. Und dass es darum geht. Aber wir verstehen und lernen auch hier in der Gemeinde, dass die Rettung ewig und einmal vollkommen ist und nicht wieder zurückgenommen werden kann. Epheser 1 ist ein Beispiel, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und dass ein wahrer Christ seinen Glauben nicht verlieren kann. Eine andere Möglichkeit, und die ist ziemlich verbreitet unter den Kommentatoren, ist, dass die Sünde zum Tod eine Sünde ist, die zum physischen Tod führt. Beispiele hier sind zum Beispiel Apostelgeschichte 5 mit Ananias und Sapphira. Oder auch im Korintherbrief spricht Paulus davon, dass einige unwürdig am Mahl teilgenommen haben und deswegen etliche von ihnen entschlafen sind. Sünden also, die zum sofortigen oder baldigen Tod führen. Gegenargument war dafür, wenn Johannes das meint, warum spricht er dann noch davon, dass man dafür bitten solle oder nicht bitten solle, wenn die dann eh tot sind. Und auch eine andere Möglichkeit ist, dass es hier um die Lästerung des Heiligen Geistes geht, die unvergebbare Sünde. Und um vielleicht das zu verstehen und zu sehen, wie Johannes das hier auch in seinen Brief einstrickt, lasst uns vielleicht zu den beiden Versen ein paar Beobachtungen machen. Schaut mit mir in den Text rein. Die erste Beobachtung ist, dass er sagt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod. Okay, also ein Bruder, ein Gläubiger, Teil der Gemeinde ist, kann eine Sünde nicht zum Tod begehen. Aber wenn es dann darum geht, die Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten soll. Also hier geht es nicht mehr um Bruder, hier geht es um jemanden oder um andere. Nächste Beobachtung ist, dass Johannes im ersten Johannesbrief Tod und Leben ausschließlich auf ewig bezieht. Es gibt keine Referenz im ersten Johannesbrief, wo er von physischen oder von physischem Tod und Leben sprechen würde. Und das wäre jetzt quasi so eine Ausnahme, die er jetzt hier macht und noch eine Ausnahme, die irgendwie schwer noch zu verstehen ist. Und im Evangelium von Johannes spricht Johannes vornehmlich von ewigem Leben und ewigem Tod. Das nächste ist, dass wir gerade aus diesem Kontext, wo wir kommen, von diesem Bitten, dass es darum geht, nach seinem Willen zu bitten. Okay? Also er hat ja gerade gesagt, wir sollen Gebete beten, die nach seinem Willen sind. Und wenn wir jetzt seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten. Also scheint es Teil Gottes Wille zu sein, dass wir für diese Dinge bitten werden, denn ihm wird ja das Leben gegeben werden. Und wir können es ihm nicht geben, also es kann nur der Herr ihm geben. Und wenn wir nochmal zurückdenken an den Anfang des Briefes, wo es darum geht, dass ein Christ sündigt und was soll er machen, wenn er sündigt, wie kann er gereinigt werden? Durch Buße und dadurch kann er erneuert werden. Und eine nächste Beobachtung wäre, und das ist eine Entscheidung der Übersetzer, hier in Vers 16, wenn jemand einen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod. Das bringt natürlich für uns gleich in den Kopf, dass es eine bestimmte Art von Sünde gibt, die nicht zum Tod führt. Aber dieses eine, dieser unbestimmte Artikel, steht im Griechischen so nicht drin. Also eigentlich könnte man lesen, Sünde nicht zum Tod, so wie es auch dann weiter heißt. Und wenn wir uns auch dieses Konzept von Sünde im Johannesbrief anschauen, dann sehen wir sehr oft, dass es einen starken Kontrast gibt zwischen dem Christen und der Sünde. Ja, wir hatten auch so unglaubliche Stellen wie ein Christ, der gehört nicht mit Sünde zusammen. Ja, wir haben später hier auch noch in Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Unglaublicher Satz. Heißt nicht, dass wir keine Sünden begehen, heißt aber, dass ein Christ, ein Merkmal eines Christen, darin besteht, dass wir nicht fortwährend, unbußfertig weiterhin vorangehen, sondern dass, wenn wir sündigen, wir das sehen, wir zum Herrn gehen, wir um Gnade und um Vergebung bitten und dass wir das dann erhalten. Und Johannes zieht in seinem Brief das so oft auseinander, dass eben es der Weg der Sünde gibt, der zum Tod führt, und es gibt den Weg, wenn Christen wiedergeboren sind und sündigen, dass wir dann wieder erneuert werden können. Und ich denke, das sehen wir auch hier. Und um vielleicht diese beiden Verse auch noch ein bisschen besser zu verstehen, lasst mich vielleicht ein paar Fragen an euch stellen. Können wiedergeborene Christen sündigen? Ja, ein bisschen nicken vielleicht. Ja, okay. Genau, Christen können sündigen. Werden Christen, wenn sie sündigen, dennoch ewiges Leben haben? Ja, genau. Weil wir haben gesehen im ersten Kapitel, wenn Jesus uns reinigt durch die Buße, sind wir noch Teil der Gemeinschaft. Ist ein unbußfertiger, konstanter Wandel in Sünde Merkmal eines Christen? Nein, genau. Und werden unbußfertige Menschen, die konstant in Sünde wandeln, ewiges Leben erhalten? Nein, genau. Warum? Weil sie nicht Teil der Gemeinschaft sind, weil sie nicht gereinigt werden durch das Blut von Jesus. Und jetzt vielleicht die zusammenfassende Frage: Gibt es unbußfertige, wirklich wiedergeborene Christen? Nein. Genau. Und das sehen wir in Vers 18, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Ich hoffe, die Fragen haben ein bisschen geholfen, das ein bisschen anzustoßen. Also wir sündigen als Christen und wir haben die Buße, um uns davon zu befreien und dass wir, auch wenn wir sündigen, noch zum Leben finden können. Okay, deswegen denke ich hier, was Johannes hier meint, ist, dass wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, eine Sünde, die bekannt wird, die gebüßt wird und wofür der Christ dann auch Reinigung empfängt, dann führt sie eben auch zum Leben. Und eine Sünde, die zum Tod ist, ist eine Sünde, die fortwährend, also nicht eine bestimmte Sünde, sondern ein sündiger, fortwährender Lebensstil, der von Unbußfertigkeit geprägt ist. Also was ist diese Sünde zum Tod? Es gibt so viele Menschen, ja, die auch in Gemeinden gehen und die konstant das Evangelium hören und die sehr nah an dieses Evangelium rankommen und die diese Wahrheiten hören, aber die keine Buße tun. Die sagen, morgen werde ich Buße tun. Vielleicht noch diese Woche in Sünde und dann werde ich Buße tun. Vielleicht noch diesen Monat oder die nächsten 5 Jahre und irgendwann kurz bevor ich sterbe, dann werde ich Buße tun. Aber, und diese Warnung sehen wir auch in anderen Stellen und vor allen Dingen auch im Zusammenspiel mit dem Hebräerbrief, irgendwann ist Buße nicht mehr möglich. Und hier ist jetzt ein wichtiger Satz, den ich jetzt bitte, dass ihr gut zuhört, der wirklich wichtig ist. Jeder Mensch, der mit reumütigem Herzen Buße vor Gott tut, dem wird vergeben werden. Amen? Amen. Das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen. Gott wird jedem bußfertigen Menschen Buße schenken und auch Vergebung schenken. Ja, denn wir haben auch gesehen im ersten Kapitel, der ist treu und gerecht, um uns die Sünden zu vergeben. Okay, aber wir sehen im Hebräer 12, Vers 16 ein Beispiel von Esau. Lass mich das kurz vorlesen. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Ist das wirklich so? Ja, dass Gott irgendwann sagen würde oder irgendwann das so gestalten würde, dass keine Buße mehr möglich ist? Das ist doch irgendwie krass, oder? Können wir dafür biblische Belege finden? Lass uns mal kurz aufschlagen, Jeremia. Das Buch Jeremia Vers 14. Jeremia ist der letzte Prophet, einer der letzten Propheten, die prophezeit haben in der Zeit, bevor Israel ins Exil gehen musste. Es waren Jahre und Jahre und Jahrzehnte von Gottablehnung, von Sünde und von Ungehorsam, gegen die Jeremia jetzt ankommen musste und prophezeien musste. Und Jeremia hat sehr viel auch eingestanden für sein Volk und Buße getan für sein Volk. Lass uns mal kurz lesen, Jeremia 14, ab Vers 20. Da heißt es: Herr, wir kennen unsere Gottlosigkeiten, die Schuld unserer Väter, denn wir haben gegen dich gesündigt. Um deines Namens willen verschmähe uns nicht. Entehre nicht den Thron deiner Herrlichkeit. Denk an uns, mache deinen Bund mit uns nicht ungültig. Gib es unter den Nichtigkeiten der Nation Regenspender? Oder kann der Himmel von selbst Regengüsse geben? Bist du es nicht, Herr, unser Gott? Wir hoffen auf dich, denn du hast all dies gemacht. Und was denkt ihr jetzt, was ist Gottes Reaktion? Wir lesen dieses Gebet, absolut wunderschönes Bußgebet, und würden wir denken, Gott vergibt ihnen und Gott schenkt ihnen Gnade. Wir lesen weiter, Kapitel 15. Und der Herr sprach zu mir, selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde ich meine Seele nicht zu diesem Volk wenden. Treibe sie von meinem Angesicht weg, dass sie fortgehen. Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sagen, wohin sollen wir gehen? Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, wer zum Tod bestimmt ist, geht zum Tod, wer zum Schwert, zum Schwert, wer zum Hunger und wer zur Gefangenschaft, zur Gefangenschaft. Es gibt einen Punkt, an dem keine Rückkehr mehr möglich ist. Es gibt einen Punkt, an dem Gott Buße nicht mehr schenkt. Es gibt einen Punkt, wo es keine Umkehr mehr gibt. Auch wenn 10.000 Pferde ihn zurückziehen würden zu Gott, er würde sagen, nein. Und das ist hier auch diese Warnung für uns, die Johannes in diesem Brief gibt, die wir auch durch den Hebräerbrief sehen, dass heute der Tag ist, wo wir Buße tun sollen. Dass heute der Tag ist, wo wir zu Gott kommen sollen. Und diese Warnung geht in gewisser Weise auch an uns Christen, dass wir, wenn wir Sünde sehen in unserem Leben, dass wir Buße dafür tun. Also warte nicht bis kurz vor deinem Tod, um Buße zu tun, sondern kehre heute um. Sonst hast du eine Ewigkeit vor dir, die geprägt ist davon, deine Schuld zu tragen. Also zusammenfassend ist die Sünde, die nicht zum Tod ist, was wir Sündigen nennen als Christen, wofür wir Buße tun und wo wir auch erneuert werden und wohin wir vergeben werden und gereinigt werden durch Christus. Aber jede Sünde oder ein sündiger Lebensstil, der unbußfertig und konstant und fortwährend ist und nicht gebüßt wird, ist die Sünde zum Tod. Und Vers 17 unterstreicht das nochmal. Er sagt, verkennt es also nicht. Also es gibt zwar diesen sündigen Lebensstil, aber versteht, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Also es heißt nicht, dass, okay, uns wird vergeben werden, also können wir einfach weiter sündigen und müssen nur dafür büßen. Nein, er sagt, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Lass davon ab. Dennoch gibt es Sünde, die auch als Christen oder Sünden, wenn wir sie büßen, vergeben wird. Sünde zum Tod. Und jetzt sagt er auch was Interessantes hier. Ja, er erklärt das hier nicht nur, sondern sagt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, ja, also nicht hört, nicht Gerüchte zählen nicht, sondern jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, was soll er machen? Er soll bitten und ihm wird das Leben gegeben werden. Bitten wir für, treten wir ein für die Sünden unserer Geschwister. Hast du jemanden auch, der in dein Leben schauen kann, der in dein Leben gucken kann, gibst du anderen Menschen Möglichkeiten, anderen Geschwistern Möglichkeiten, Sünden in deinem Leben zu sehen. Denn ja, wir müssen die Sünden vorher sehen. Und wir sollen auch für andere eintreten. Das heißt, Teil dessen, was wir im Gebet tun, ist in diesem Kampf unterstützen, nicht nur uns die Unterstützung zu rufen, sondern auch andere im Gebet zu unterstützen, unsere Kameraden. Unsere Mitsoldaten. Denn Fakt ist, und das hat Johannes am Anfang des Briefes auch gesagt, Christen sündigen weiter. Und die Gefahr, dass wir irgendwie dort verharren und dort weiter und immer wieder weiter abdriften, ist auch da. Und deswegen sollen wir auch füreinander eintreten und füreinander bitten. Wie sieht deine Fürbitte aus? Bittest du einfach nur dafür, dass XY wieder gesund wird, was auch ein gutes Gebet ist? Oder dass es uns gut geht? Sondern beten wir auch, treten wir auch füreinander ein für die wirklich wichtigen Dinge, dass wir auch Sünde füreinander eintreten und einander im Kampf gegen diese Sünde helfen. Galater 6,1 betont es auch, sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ja, wir sollen füreinander beten und wir sollen füreinander eintreten. Und wenn wir jetzt hier noch das lesen, es gibt Sünde zum Tod und nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten solle. Okay, heißt das jetzt, dass wir nicht beten sollen für die, die einen unbußfertigen Lebensstil haben? Also sagen wir mal zum Beispiel Ungläubige. Es ist hier kein Verbot, was Johannes jetzt hier sagt. Er sagt nicht, ihr sollt nicht dafür beten, sondern er sagt einfach nur, mir geht es gar nicht jetzt um die, sondern mir geht es um die Gemeinde. Ja, lasst uns erstmal auf die Gemeinde schauen. Treten wir füreinander ein. Klar sollen wir auch für andere beten, dass sie errettet werden. Aber in unserer Gemeinde beten wir füreinander, treten wir füreinander ein und bitten Gott auch, dass die Sünden auch demjenigen auch offenbar werden, dass er davon auch überführt wird und dass er dann den Weg der Buße gehen kann und den Weg der Reinigung. Großer Punkt. Genau, also wir haben gesehen, als Christen, wenn wir Teil der Gemeinschaft sind, haben wir die Zuversicht, dass wir bitten dürfen. Und wir dürfen auch um große Dinge bitten. Und eins dieser großen Dinge ist eben auch, dass wir bitten für andere können, dass wir für sie einstehen können, dass ihre Sünden sie überführt werden, dass sie sie sehen und dass wir auch füreinander eintreten. Also such dir auch Jüngerschaftsbeziehungen, in denen du Menschen auch ranlässt, dass sie es sehen. Und schau auch in deinen Jüngerschaftsbeziehungen, nicht, dass du danach suchst mit einer Lupe nach Sünden, aber auch, dass wenn du Sünden siehst, dann vertusch sie nicht, sondern sprich sie an, bete zuerst dafür, dass derjenige auch diese Sünde sieht, sprich sie an und helft euch einander. Denn es ist ein Kampf gegen diese Sünde. Und die Gefahr, wie gesagt, ist da, dass wir der Sünde zu weit verfallen. Das ist die erste Anweisung, die wir haben, dass wir uns durch Gebet Unterstützung in unserem Kampf suchen sollen. Die nächsten beiden Punkte werden kürzer. Die zweite Anweisung ist, kenne Freund und Feind. Und das lesen wir in den Versen 18 und 19. Da heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und das Böse tastet ihn nicht an. Und wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Und die ganze Welt liegt im Bösen. Uns geht es hier ziemlich gut. Ja, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben Kleidung, wir freuen uns an der Gemeinschaft untereinander. Und dennoch liegt diese Welt im Bösen. Diese Welt ist voll von Krankheiten, von Zorn, von Korruption und von all den Auswüchsen der Sünde, die wir haben und die wir auch sehen. Und in dieser Welt, in diesem Kontext, in dem wir uns befinden, müssen wir auch verstehen, dass das Böse uns tagtäglich antasten möchte. Ja? Das Böse möchte uns antasten. Das ist nicht einfach nur so ein, ha, du bist, sondern es ist ein Vereinnahmen, ein erst anfassen, berühren, festhalten und ergreifen in gewissen Art und Weise. Ja, dass der Satan ständig darum bemüht ist, uns durch Versuchungen, uns durch Spielsucht, Trunksucht oder durch Alkohol oder durch böses Geschwätz, Lügen oder Geldsucht uns dazu zu bringen, dass wir uns der Sünde hingeben und dass wir der Sünde verfallen. Ja, es ist kein einfaches Leben als Christ. Ja, wir hatten gerade dieses kleine Büchlein. Das Leben ist schwer. Und als Christ ist es auch schwer, denn wir müssen kämpfen. Aber als Soldaten müssen wir das eben wissen, dass wir im Einsatz sind. Dass wir nicht einfach rumleben und vor uns hergehen, sondern dass diese Welt in dem Bösen ist. Dass sie beherrscht wird von dem Fürsten der Macht der Luft. Und wer kann uns davor bewahren? Ja, wir haben gerade was gelesen. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und hier eine kleine Anmerkung, in der Schlachter steht, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Kleine Erklärung dazu, wer jetzt hier eigentlich der aus Gott Geborene ist. Ist es jetzt der Christ, also bewahren wir uns selber, dass der Böse uns nicht antastet? Oder ist es, in der Elberfelder zum Beispiel steht in der Fußnote, ist es der aus Gott Gezeugte, also ist es der Sohn, der selbst, also es ist Jesus, der uns bewahrt. Ein bisschen sind beide Antworten stimmig oder theologisch korrekt, aber in diesem Kontext denke ich eher, dass es hier um Jesus geht. Denn auf der einen Art und Weise sollen wir uns selber bewahren. Denn wir haben ja vorhin schon gelesen, dass wir uns im Kampf gegen die Sünde stellen sollen, dass wir uns selber auch reinhalten sollen und der Heiligung nachstreben sollen. Und auch Römer 8, wie gesagt, ist voll davon, dass wir gegen die Sünde kämpfen sollen, aber ultimativ vermögen wir es, uns gegen den Satan zu behaupten und gegen ihn aufzustellen und zu sagen, ich kann mich vor dir bewahren? Ich denke, dass die Antwort hier eher wahrscheinlicher ist, dass Jesus derjenige ist, der uns vor dem Bösen bewahren kann und der uns von dem Bösen danach sorgt, dass wir nicht angetastet werden können. Denn wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, also jeder, nicht sündigt, sondern der, und hier geht es jetzt um eine bestimmte Person, der aus Gott geborene Jesus, er bewahrt ihn. Er bewahrt uns. Und der Böse, also der Satan, er tastet uns nicht an. Und deswegen brauchen wir, und das spielt so zusammen mit dem ersten Teil, mit dem Gebet, dass wir uns immer wieder um Unterstützung bitten müssen, dass Gott auch eingreift und dass Gott uns auch hilft und dass Gott uns auch bewahrt. Und das führt uns auch fließend zu dem Letzten, denn es geht um Jesus. Und unser Leben muss sich um Jesus drehen. Und das ist jetzt die letzte große Anweisung. Das sind die letzten Zeilen, die Johannes hier schreibt, mit dem, was er schon die ganze Zeit in dem Johannesbrief geschrieben hat. Und jetzt mit dem Wissen, dass wir jetzt hier kurz vor dem Ende stehen, lass uns nochmal die letzten beiden Verse lesen, 20 und 21. Da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wenn wir also sehen, dass wir in dieser Welt sind, in diesem Bösen, wie kommen wir denn da raus? Wonach müssen wir uns ausrichten? Worauf müssen wir schauen, um in dieser Welt klarzukommen, um in dieser Welt zu bestehen? Ja, es ist der Retter, der von oben kam, der uns das ewige Leben gegeben hat. Kapitel 1 hat damit angefangen, dass und das Leben ist uns offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar worden ist. Jesus Christus ist das Zentrum und der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Er ist derjenige, der uns in dieser bösen Welt bewahrt. Er ist derjenige, den wir anrufen müssen und können und dürfen, um uns zu helfen in diesem Kampf. Er ist derjenige, der uns reinigt von unserer Sünde. Er ist derjenige, der auch für uns vor dem Vater selbst mit Gebeten eintritt. Und er ist der wahrhaftige Gott. Er ist der Eckstein. Er ist das Alpha. Er ist das Omega. Er ist der Friedefürst, der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Er ist der, der unseren Glauben schreibt und fortschreibt. Und er ist derjenige, der die Sünden der Welt getragen hat. Und was für ein Trost ist es doch, dass wir in ihm sind. Denn wenn wir in ihm sind, in seiner Hand, wer könnte uns je von ihm reißen? Und wenn wir diesen großartigen Gott sehen, wenn wir verstehen, was er alles für uns tut, was für eine Realität, was für eine Wahrhaftigkeit, was für eine Wahrheit wir vor uns haben, wie können wir dann unsere Herzen irgendwem anders geben? Irgendwelchen Götzen, irgendwelcher Karriere, irgendwelchen Statuen vielleicht, irgendwelcher Gesundheit, irgendetwas anderem. Und dennoch schreibt Johannes hier diesen, scheint so ein bisschen rangeklatschten Befehl, der aber so viel damit zu tun hat: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Denn selbst wenn wir jetzt vielleicht diese Lieder singen und auf diese Worte hören und sagen, ja, Jesus, du bist mein Ein, mein Alles, dann gehen wir raus aus der Tür und das Auto bleibt liegen, die Kinder schreien, dann fahren wir nach Hause, sehen irgendein Werbeplakat und dann sind wir zu Hause, das Essen brennt an oder was auch immer. Und wir sind schon wieder abgelenkt und wir gehen schon wieder uns selber nach und ärgern uns und schauen, dass wir vielleicht wieder auf dem großen Thron sitzen, der eigentlich Jesus gehört. Deswegen sollten wir uns davon hüten, dass wir irgendwelche Liebe, irgendwelchen Gehorsam anderen Dingen geben als nur Christus allein. Denn er ist der Wahrhaftige, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und wir alle wollen ewiges Leben. Wir alle wollen mit ihm sein. Wir wollen ihn sehen. Und deswegen sollen wir uns dafür hüten. Und in unserer Woche, in unserem Leben, muss das wirklich unsere Leitplanke sein, dass wir auf ihn schauen. Das sind die drei Anweisungen für unseren geistlichen Kampf. Wir müssen im Gebet wachsam sein und aktiv sein und für großartige Dinge auch beten, auch für uns, aber auch, dass wir bitten sollen für andere. Vor allen Dingen im Kampf gegen die Sünde. Das steht bei Gott auf der Agenda ganz oben. Wir müssen verstehen, dass in unserem Leben wir umgeben sind von Anfeindungen, von Pfeilen des Bösen, die konstant auf uns geschossen werden. Und wir müssen uns bewahren und wir müssen uns reinhalten. Und wenn wir beten, werden wir auch bewahrt. Und am Ende sehen wir, dass alles, was wir brauchen, alles, worauf wir schauen müssen, was unser Zentrum und unser Fundament und unser Ein und Alles ist, das ist Christus. Und ihm allein gebührt unsere Ehre, ihm allein gebührt unsere Anerkennung, unser Lobpreis und unsere Liebe. Und lasst uns daran standhaft sein, dass wir in diesem Kampf gegen die Sünde bleiben, dass wir darum vorangehen, dass wir dann mit Paulus am Ende unseres Lebens, wenn wir die letzten Atemzüge tragen und wenn wir zurückschauen auf ein Leben, was geprägt war vom Kampf, wo wir aber auch für andere gekämpft haben und wo wir gesehen haben, dass Gott am Ende doch siegreich war, dass wir mit Paulus zusammen sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Lass uns beten. Dank dir, Herr, für diese unglaublichen Worte aus dem ersten Johannesbrief. Ich danke dir für den Apostel Johannes, Herr, der so tiefgehende Wahrheiten hatte, der so einfach geschrieben hat mit so einfachen Worten und dennoch so tief auch in die Theologie reingeht, so tief auch in unsere Herzen reingeht. Herr, dieser Kampf ist real, dieser Kampf ist schwer und Herr, du gibst uns aber so viel Gnade, du gibst uns so viel Hilfe und du gibst uns auch die Werkzeuge, dass wir in diesem Kampf bestehen. Du schenkst uns das Gebet, du schenkst uns die Gemeinschaft untereinander. Und zu guter Letzt und als Größtes schenkst du dich selbst. Denn du bist gekommen, als wir tot waren in unserer Sünde, als wir verloren waren, als es nichts gab, was uns Hoffnung hätte geben können, bist du gekommen und hast du uns gerettet und befreit und bist immer noch unser Licht in diesem Nebel. Herr, ich danke dir dafür, dass du so groß und wunderbar bist, Herr. Bitte mach uns heilig, bitte führe uns hin zu dir. Lass dich, Herr, wirklich hochgelobt sein in dieser Gemeinde und auch in unserem Leben, Herr. Schenke es uns und wir verstehen, dass das ein Wunder ist, dass das passiert in unserem Leben mit diesem Fleisch, mit dem wir kämpfen. Herr, aber wir wollen mutig sein. Wir wollen dir danken dafür, dass du auch diese Dinge in unserem Leben bewirkst und auch schon bewirkt hast. Wir freuen uns, Herr, auf das, was du noch machen möchtest in unserem Leben. Herr, wir lieben dich und wir danken dir dafür, dass du all das für uns tust, Herr. Möge unser Leben für dich gelten und dass wir dich allein anbeten. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.